Radio 1. Das Berlinale-Thema.
Wenn die Leute Ansprachen halten, die Leute, die das machen müssen, Reden halten zu den Gedenktagen an die Zeit des nationalsozialistischen Terrors, dann kommt immer wieder vor, das sei ein Kulturbruch gewesen, was sich da vor 80 Jahren zugetragen hätte. Also als die Nazis die Macht ergriffen im Jahr 1933. Der Kulturbruch, das ist so ein großes Wort, so ein großes abstraktes Wort. Darunter werden wir uns jetzt mal versuchen, etwas viel Konkreteres vorzustellen. Denn die Retrospektive dieser Berlinale beschäftigt sich mit dem Weimarer Kino. Die Sprache der Schatten, Transformationen des Weimarer Kinos ist der Titel der Retrospektive 2013. Und zum Glück ist der Leiter der Retrospektive und künstlerische Direktor der Deutschen Kinemathek, Rainer Rother, bei uns. Herr Rother, ich habe mich gefragt, dieser Kulturbruch müsste doch eigentlich auch den Zuschauern aufgefallen sein. Dem muss doch aufgefallen sein, bis 33 gab es leichte, intelligente, raffinierte Unterhaltung und dann plötzlich kommt der völkische Film.
Ja, so war es eben nicht. Das war ein etwas komplizierterer Prozess. Der Bruch besteht einmal darin, dass die Bedingungen der Filmproduktion vollständig gewandelt waren. Natürlich gab es eine verschärfte Zensur. Die Filmkreditbank hat jetzt mehr Geld gegeben, aber plötzlich waren daran Bedingungen geknüpft. Es gab aber zugleich, obwohl über 2000 Künstler vertrieben wurden, gab es natürlich noch weiterhin das Unterhaltungskino. Und es gibt sogar bestimmte Charakteristika des Weimarer Films, die noch ein bisschen fortleben, so bis 1936 etwa. Da haben wir auch drei Filme in unserer Auswahl aufgenommen. Es ist also sowohl ein Bruch, wenn man so will, was die organisatorische Grundlage und was die personelle Grundlage des Films angeht. Es ist aber eine Transformation in Richtung auf einen neuen Film. Und dieser neue Film wollte ja auch unterhaltsam sein. Also aus einer Kulturindustrie wird eine ganz andere. Und das versuchen wir ein bisschen zu verdeutlichen in den Filmen, die aus Deutschland noch kommen.
Jetzt sagen Sie, Filme, die über die Machtergreifung der Nazis hinaus noch Weimarer Maßstäbe, wo man noch Weimarer Handschrift ablesen kann, da müssen wir uns mal damit beschäftigen, was ist denn diese Weimarer Handschrift? Ich habe in der Vorankündigung gelesen, so spannungsreich und vielfältig wie in der Weimarer Republik ist das deutsche Kino seither vermutlich nie gewesen. Was bedeutet denn das?
Ja, zunächst, was das Weiterleben angeht. Wir kommen gerade aus einer Vorführung von Einmal eine große Dame sein und das ist ein Fortleben der Tonfilmoperette. Die Tonfilmoperette kennen wir alle mit den Drei von der Tankstelle, der Kongresstanz, diese Leichtigkeit, die da herrscht, auch
also
der
das
gewisse
bedeutet,
Witz.
Das Tonfilmoperette bedeutet, ich habe immer so wie später in den Peter-Alexander-Filmen und Nadja Tiller-Walter-Giller-Filmen. Ich habe meistens gesprochene Handlung und dann zwischendurch Songs.
Ja, aber diese Songs sind eben nicht motiviert. Das heißt, nicht weil ein Sänger jetzt auf die Bühne geht, wird gesungen, sondern es geht aus der Handlung hervor.
Ach so.
Sie singen, ein guter Freund, das singen die im Auto und das ist, muss gar nicht motiviert werden. Das gehört halt sozusagen dazu. Und das lebt noch ein bisschen fort, gerade auch in dem Film, den ich angesprochen habe, Einmal eine große Dame sein, aber auch in Viktor und Viktoria lebt es noch ein bisschen fort und in Glückskinder. Und das sind die drei Beispiele, die wir ausgewählt haben, weil dort noch auch etwas anderes zu bemerken ist, nämlich, dass man im Unterhaltungskino, und zwar in einem leichten und einem musikalischen Unterhaltungskino, auf die Situation der Zeit eingeht. Das sind alles Filme, in denen gesellschaftliche Realität in gewisser Hinsicht noch eine Rolle spielt, nämlich, dass man, wenn man keinen Job hat, auch nichts zu essen hat. Dass, wenn man als Ladenmädchen arbeitet, die Aussichten nicht so rosig sind. Oder dass, wenn man das nach Amerika transportiert, wenn man arbeitslos wird, es noch viel weniger rosig ist. Und das war eigentlich ein Kennzeichen des Unterhaltungskinos der Weimarer Republik, dass es offen war für solche Reflexionen und damit auch frech umgegangen ist. Das war den Nazis ein Dorn im Auge, aber noch ein wenig lebt es weiter. Man muss dazu sagen, eigentlich lebt das Weimarer Kino dann sozusagen nicht mehr in Deutschland fort, sondern durch die Kultur, die vertrieben wurde, die die Exilierten mitgenommen haben, bringen sie Einflüsse der Weimarer Kultur in andere Kinematografien ein.
Aber 2000 Leute, das ist eine ganze Menge. Können Sie das ins Verhältnis setzen? Wie viele Leute haben damals überhaupt in der Filmbranche ungefähr gearbeitet? Also wenn 2000 Leute aus der Filmbranche weggehen, dann können wir uns jetzt schon vorstellen, wenn jetzt hier plötzlich 2000 Leute nicht mehr da wären, das wäre schon eine ganze Menge.
Ja, man kann es nicht so genau spezifizieren, weil darunter ja auch Kinobesitzer, Verleiher zu fassen sind. Aber es gibt von 1934 einen Bericht des damaligen Produktionschefs der UFA, Corell, an seinen Aufsichtsrat. Und der sagt, die Situation ist dramatisch. Eigentlich haben wir nur 10 Regisseure, die ihr Handwerk beherrschen. Und von denen können wir nicht erwarten, dass sie so viele Filme produzieren, wie wir eigentlich brauchen. Also müssen wir damit leben, dass wir vielleicht so 10 bis 15 Filme, die den Standard halten, pro Jahr bekommen. Und der Rest ist darunter. Darauf hat die nationalsozialistische Regierung natürlich reagiert. Sie hat Nachwuchs herangezogen, sie hat Filmakademie gegründet oder so. Aber es ist genau dieses Ausbluten an Kreativität, das damals auch durchaus von den Verantwortlichen gesehen wurde.
Und das Interessante ist natürlich, was ist dann mit denjenigen passiert, die weggegangen sind? Das liest sich aus heutiger Sicht oft so einfach. Dann ging Künstler XY in die Vereinigten Staaten und arbeitete dann bald sehr erfolgreich in Hollywood. Also das ist ja für uns heute, wer das ja, die wir Englisch in der Schule gelernt haben, die teilweise Leute ein Austauschjahr gemacht haben, ist das ja nicht so leicht, jetzt einfach mal eben nach Amerika zu gehen und seine Karriere fortzusetzen. Wie hat denn das damals bei denen funktioniert?
Ja, es hat ja auch nicht für alle funktioniert, das muss man auch sagen. Ganz viele mussten ihre Karriere tatsächlich beenden, mussten irgendwelche Jobs annehmen. Und nur die großen Namen haben es relativ leicht gehabt, sage ich mal. Jemand wie Fritz Lang war ein international bewunderter, renommierter Regisseur und der konnte natürlich dann in Frankreich und später in den USA arbeiten. Aber wenn man auch an die verschiedenen Gewerke denkt, jemand, der mit der Sprache arbeitet, wie ein Drehbuchautor, wie Emmerich Pressburger, ein großer Drehbuchautor der Weimarer Republik, der hat lange gebraucht, bevor er auf Englisch so schreiben konnte, dass er sich durchsetzen konnte. Billy Wilder hat als Drehbuchautor auch am Anfang Mühe gehabt. Also man muss immer bei dieser Retrospektive auch mitbedenken, dass das, was wir zeigen, wenn man so will, der Erfolg ist. Der Erfolg derer, die es in der neuen Kinematografie, in den neuen Ländern geschafft haben, Filme zu realisieren, mitzugestalten. Und die Mühen, die das gekostet hat, die kann man den Filmen dann eben nicht mehr ansehen. Die muss man mitdenken.
Eine letzte Frage, Herr Rother. Warum gehört denn Casablanca in die Retrospektive?
Weil das natürlich ein Film ist, der erstens von einem europäischen Regisseur, nämlich von Michael Kertész, der dann Michael Curtis hieß, stammt. Und dann ist es natürlich der definitive Film zur Thematisierung dessen, was Immigration bedeutet. Und er ist so voller emigrierter jüdischer Schauspieler, die auch diese wunderbaren Sätze haben, wie what watch is is und so. Ja, also da sieht man, es geht darum, in diesem Film auch das Schicksal der Immigranten zu verhandeln. Und deswegen dachten wir, den müssen wir nehmen. Außerdem gibt es eine wunderbare neue Kopie des Films.
Meine Damen und Herren, wenn Sie sich das alles angucken wollen, nicht vergessen, es geht um die Retrospektive 2013, die Sprache der Schatten. Da können Sie sich angucken für Beispiele von Weimarer Kinotradition, Weimarer Kinostil. Was das ist, das hat uns zum Glück Rainer Grother erklärt. Er ist Leiter der Retrospektive und künstlerischer Direktor der Deutschen Kinemathek. Vielen Dank, Herr Grother. Dankeschön.
Ich danke Ihnen.